ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause. Es ist Folge 15. Hallo, ihr Säcke, kann man ja heute schon sagen. Hallo nach Aachen.
Hallo Jochen.
Chris ist Urologe.
Boah,
und hat Ahnung davon und ich freue mich wirklich auf dieses Thema. Liebe Leute, guckt mal an euch runter, wenn ihr männlich seid. Ja, noch sieht das Ganze gut aus. Aber das muss nicht so bleiben. Wie verändert sich
ja, kommt auch,
das Geschlechtsteil im Laufe der Zeit?
Auf das Alter an, ne? Wo man gerade an sich runter. Ich glaube, wir beide müssen heute sehr, sehr tapfer sein. Das wird für uns eine ganz, ganz harte Folge heute. Die heißt nämlich
alter Sack.
Nee. Wer hat sich das denn ausgedacht?
So altern männliche Geschlechtsorgane. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge auch tausende Frauen interessiert. Was auf sie noch dazukommen wird.
Ja, altern tun wir ja alle, ne? Und da müssen wir uns irgendwie auch mit auseinandersetzen. Und wir beide, oh Gott, wir haben ja dieses Jahr beide genullt und es war nicht der 40. Ne?
Ja, aber wenn ich so an mir runtergucke, da kann ich doch einfach sagen, da bin ich noch völlig zufrieden, ohne jetzt ins Detail zu gehen.
Du hast noch keine Spiegeleier, ne?
Was habe ich?
Die man nur mit dem Spiegel sehen kann.
Ach so.
Das war so ein Spruch. Ja.
Spiegeleier, die man nur im Spiegel sehen kann? Mensch, ihr Urologen, ihr seid echt. So, fangen wir mal an.
Ja, ich glaube, heute kann der ein oder andere Spruch fallen unter Umständen. Mal gucken, vielleicht ist es auch die Hitze. Hier in Aachen ist es so furchtbar warm und vielleicht ist das mein Gehirn, was da so ein bisschen vielleicht ab und zu aussetzt heute. Schauen wir mal, wie wir durchkommen.
Bei so Hitze muss man doch breitbeinig sitzen, damit ein bisschen mehr Kälte an die Hoden kommt, oder? Habe ich mal irgendwann mal gehört. Vielleicht stimmt es aber auch nicht.
Ja, also ich glaube, so ein heißer Tag, der macht denen noch nicht so viel, aber so prinzipiell ist das schon so, dass das Hitze für die Spermien und die Hoden nicht so gut ist. Und das wird auch nochmal ein Thema werden, wenn wir über die Fruchtbarkeit reden und warum zum Beispiel in der westlichen Welt kontinuierlich seit vielen Jahren die Fruchtbarkeit abnimmt. Und da werden viele Einflüsse diskutiert, unter anderem auch Wärme.
Das heißt,
also viel sitzen vorm Fernseher oder vor der Spielekonsole. Ich will ja niemanden angucken.
Jetzt habe ich wieder eine spontane Marktlücke. Könnte man doch also man kühlt sich ja auch gerne mal mit so einem Kühlpad die Stirn oder den Nacken oder so. Oder wenn man eine Beule hat. Ja, meine Tochter hatte gestern eine Riesenbeule. Da habe ich erstmal gesehen, wie viel Kühlpads ich habe. Gibt es denn schon so Kühlpads für unten rum, wo man einfach sagt, im Sommer setzt man sich so schön breitbeinig auf einen Stuhl und kühlt. Doch,
das ist die Nummer. Kennst du diese Katerbrille, womit man morgens mit so einem Kühlpad seinen Kater die Augen so kühlen kann?
Nee.
Das könnte man doch auch für unten rum, so wenn es besonders heiß ist, so eine Kühlunterhose mit so einem.
Ja, oder?
Das ist ein Ding.
Also medizinisch vertretbar und sinnvoll erscheint dir das doch bestimmt, oder?
Ja. Also man darf nicht zu weit kühlen, dann hat man so eine Kryokonservierung dann da unten.
Dann dampft es.
Da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen, also mit dem Produkt.
Ja, liebe Hörer, in 200 Folgen, es kommt was auf euch zu. So, die wichtigste Frage, die sich beim alten Sack mir stellt, ist, wird er im Alter kleiner? Ach, die Quizfrage, oh Gott.
Erst die wichtigste Frage, die sich dir stellt, ist eben, mal die Quizfrage.
Ja, gut. Hau raus.
Und heute geht's ja um Alterung. Also männliche Geschlechtsorgane werden älter, aber nicht nur die werden älter, sondern der ganze Körper. Und da heute ist die mehr aus der Kategorie Fun Facts die Frage, die lautet, wie viele verbrauchte oder beschädigte Zellen stößt der Körper jeden Tag ab?
Das ist ganz einfach. Ich würde mal so sagen, so 5 Millionen.
Puh. Okay, behalten wir im Hinterkopf, 5 Millionen Zellen stößt der Körper jeden Tag ab. Also welche Zellen fallen dir da so ein? Also, was
Hautzellen.
Genau. Hautzellen, Haare, Haut,
Gehirnzellen,
Darm.
Darmzellen, ja.
ich fürchte ja. Also, ja. Also 5 Millionen sagst du. Okay.
Auflösung. Samen,
am Schluss musst
Samenzellen.
Du hast dich an dem Begriff abstoßen. hast du dich orientiert.
Okay.
Und an jeden Tag, ne? Genau. Okay.
Auflösung gibt es jetzt später. So,
jetzt.
Wer Tacheles, hier, wird der kleiner? Ist doch, also nicht meine Frage, ne? Also, aber viele Leute da draußen stellen sich doch die wichtigste Frage. Wird der Penis mit dem Alter kleiner?
Schwierig zu beantworten. Ne? Wie immer, wenn wir hier solche Sachen besprechen, muss man ja einerseits die wissenschaftliche Literatur zu Rate ziehen und dem, was ich so tagtäglich erlebe. Ich würde sagen, ja, da gibt es so eine gewisse Schrumpfungstendenz. Wenn man so die Literatur studiert, dann würde man sagen, so bei 20% aller Männer, also bei jedem fünften ungefähr, kann man das auch objektivieren. Also kann man durch Messungen, Nachverfolgungen auch sagen, dass der Penis mit dem Alter tendenziell so ein bisschen kleiner wird. Das hat verschiedene Gründe. Mal wieder, kannst du dir schon vorstellen, wahrscheinlich Testosteron, ne, männlicher Hormonhaushalt, geht so ein bisschen zurück. Dadurch oder insgesamt wird auch die Durchblutung ein bisschen schlechter. Ne, viele Männer haben ja auch dann jenseits der 50 Durchblutungsstörungen. Und dadurch kommt es dann auch zu einem gewissen Gewebeuntergang. Und wir nennen das Atrophie. Also sowohl die glatten Muskelzellen im Penis werden weniger, als auch die Elastizität nimmt so ein bisschen ab. Tendenziell könnte man auch vermuten, dass durch die etwas abnehmende Aktivität auch sozusagen der Trainingseffekt ein bisschen zurückgehen könnte. Mein Eindruck ist allerdings aus dem Alltag, dass es oft einfach nur so eine subjektive Verkleinerung ist, weil der Rest des Körpers ein bisschen größer wird.
Der Rest des Körpers wird größer? Der Bauch?
Ja, die Bauchfettschürze, ne, die hängt dann da so ein bisschen drüber, da sind wir wieder bei den Spiegeleiern. Also das ist,
also am Ende,
glaube ich, also das zu sagen, aber prinzipiell ja. Altert der Penis schon, ja.
Das Gute ist ja bei der Bauchschürze, dann irgendwann sieht man nicht mehr, dass der Penis kleiner wird.
Das ist aber jetzt sehr, sehr optimistischer Blick auf die.
Ich denke,
auf das, was es noch bevorstehen
könnte. Ich denke, ja. Es ist dann natürlich von Vorteil, wenn er von Geburt an schon so lang wie möglich ist, dann hat man auch im Alter noch länger was davon. Dann kann man das so auf den
Punkt bringen. Der wächst ja erst in der Pubertät unter dem Einfluss von Testosteron. Vorher spielt die Größe überhaupt keine Rolle.
Okay.
Und die wird erst sozusagen bestimmt durch Testosteron in der Pubertät. Und dann kann es sein, dass der halt später durch kleinere Mikroverletzungen über die Jahre da so ein bisschen narbiger wird, dass die Durchblutung was abnimmt, dass, wie gesagt, der Hormonspiegel abnimmt und auch die Versorgung mit diesem Stickoxid, wo wir schon häufiger bei Erektionen drüber gesprochen haben, die wird tendenziell so ein bisschen weniger.
Kann ich denn
unerfreulich alles.
Ja, kann ich denn dem irgendwie vorbeugen? Ich habe da so rausgehört, du hattest irgendwas von Training gesagt. Das bedeutet, wenn ich jetzt dann zu meiner Frau gehe und sage, du pass mal auf, wir müssen heute trainieren, damit wir vorbeugen, dass der Penis kleiner wird. Und da sitzen wir ja beide im selben Boot sozusagen. Wäre das eine gute Maßnahme?
Du bist ganz schön clever, weil du versuchst immer aus meinen Ausführungen für dich eine ganz clevere Empfehlung dann draus.
Ja, ich sag, der Chris hat gesagt, so.
Ja, genau. Deshalb sage ich das ja jetzt auch nicht so. Aber ich sag halt schon, sagen wir mal, für eine gute Gefäßgesundheit sorgen, für einen guten Hormonhaushalt sorgen dann und natürlich aktiv bleiben, dann sollte das schon funktionieren.
Aktiv bleiben, das nehme ich mal mit in die nächste Diskussionsrunde hier. So.
Okay, gut.
Haben wir das mit der Länge? Sag mal, wenn wir von Alter reden, ne?
Aber ich muss da, glaube ich, noch einen wichtigen Punkt jetzt bei der Länge. Es gibt bei 5-10% aller Männer kommt es mit dem Alter zu einer leichten Verkrümmung des Penis. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil da gibt es eine Studie, und das fand ich irgendwie ganz erstaunlich, dass diese Männer, die diese Verkrümmung bekommen, das ist eine sogenannte Induratio Penis Plastica, also wo es durch kleine Verletzungen, Mikrotraumata, auch eine genetische Veranlagung, man diskutiert auch bestimmte Erreger, die da im Spiel sind, dass es halt so nur eine Art Narbenbildung kommt und der Penis leicht verkrümmt. Und diese Männer, die das haben, die haben ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebserkrankungen.
Oh, okay.
Das ist irgendwie seltsam, weil das ist nämlich, die hat mit dem Penis gar nichts zu tun, sondern die haben ein 40-fach erhöhtes Risiko für Hodenkrebs, ein 40-fach erhöhtes Risiko für Magenkrebs und ein 30-fach erhöhtes Risiko oder 30% erhöhtes Risiko für Hautkrebs. So. Und das muss man erstmal irgendwie verdauen. Aber ich kann das nicht erklären. Das muss irgendwas mit der Genetik zu tun haben, dass also Männer, die diese Erkrankung haben, diese Induratio Penis Plastica, eine genetische Ausstattung haben, die irgendwie mit diesen anderen Krebserkrankungen assoziiert sein kann. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Aber das ist schon, finde ich, eine wichtige Information. Also darauf achten, wenn so ab 50, 60, das ist so das Hauptalter, wo diese Erkrankung auftritt, der Penis plötzlich anfängt, krumm zu werden bei Erektion. Also links, rechts, oben, unten, ganz egal. Einfach dadurch, dass der auf einer Seite vernarbt und dann sich bei der Erektion auf der Seite nicht mehr ausdehnen kann, dann kommt es zu dieser Verkrümmung. Das sollte man aber tatsächlich erstens natürlich vom Urologen beurteilen lassen, ob man das behandeln kann, muss. Manchmal muss man sogar operieren und an die anderen drei Krebsarten denken, die damit assoziiert sein können. Hodenkrebs, Magenkrebs, Hautkrebs. Also,
Also ja, besser mal öfter Hoden mal an sich tastet runter. Man
eh regelmäßig ab.
Ah. Okay.
Genau, Haut muss man eh beim Hautarzt regelmäßig screenen lassen. Hodenkrebs sollte man regelmäßig selber abtasten und bei der Vorsorge. Magenkrebs ist schwierig vorzusorgen. Hast du nicht demnächst eine Magenspiegelung?
Ich habe sogar eine Magen- und eine Darmspiegelung, ja. Magenspiegelung, weil Reflux.
Country und Western.
Ja, so heißt das bei euch. Ja, Magen wegen Reflux und Darm wegen Vorsorge. Also das heißt.
Guck, gleiche wie bei mir. Gleiche Party-Grundausstattung habe ich auch. Reflux und Vorsorge, genau.
Ja.
Da machst geht du wie noch. Oft?
Das ist jetzt meine erste.
Erste Darmspiegelung.
Erste Darmspiegelung, genau. Magenspiegelung hatte ich schon eine. Genau.
Ja, und wie war das?
Naja, da kriegt man ja dieses wunderbare haimachende Zeug.
Propofol?
Ja, und dann schläft man ja. Man kriegt so ganz diffus noch ein bisschen was mit, aber ganz wenig. Und man ist einfach nur so. Ich hoffe, das wird jetzt auch dann beim nächsten Mal so.
Ja, das ist wann? Nächste Woche?
In einer Woche, ja.
Ja, können wir dann nochmal drüber reden, wenn du magst.
Ja.
Wenn deine Erfahrungen positiv sind, können wir vielleicht ein paar Leuten nochmal die Angst auch davor nehmen, ne, weil das ist ja wichtig. Also Magenspiegelung vielleicht nochmal kurz, gibt es nicht als Vorsorge, sondern nur, wenn irgendwie Beschwerden bestehen, so wie bei uns beiden, halt Reflux, Rückfluss von, hey, du trinkst Bier, Kollege. Ja. Du hast Reflux. Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre, ne? Dann kann man eventuell Veränderungen in der Speiseröhre bekommen und das muss man kontrollieren. Und eine Darmspiegelung gibt es tatsächlich ab 50 dann als Vorsorge auf Krankenkassenkosten. Und das sollte man machen. Können wir vielleicht mal nächste Woche reden, so mit Vorbereitung und deine Erfahrung und wie gut Propofol doch wirkt und sowas. Schön.
Ja.
Drück ich dir die Daumen.
Ja, vorher musst du dann diese beiden Fläschchen trinken, damit man sich entleert. Ne? Da hab ich jetzt nicht so wirklich von Bock drauf.
Was machst du gerade schon, habe ich gesehen. Ne?
Nee, nicht die Bierflaschen, sondern ich weiß nicht, was für ein Mittel. Das ist irgendwie, das ist ja gut, anderes Thema.
Ja.
So.
Sollen wir noch ein bisschen weiter altern, wir beide?
Aber du hattest ja eben gesagt, zwischen 50 und 60 fängt das Altern so richtig an, ne? Also da vorher ist alles noch jung, oder? Okay.
Ja, da gibt es jetzt nicht so einen Zeitpunkt, wo das anfängt, aber so ab Mitte 40, 50, dann fangen schon deutlich die Alterungsprozesse an, über die wir jetzt heute reden. Beispielsweise können wir mal das nächste Thema nehmen, was soll man nehmen? Hodengröße zum Beispiel.
Ja.
Die Hodengröße, die nimmt auch ab, Im Hoden, also da, die haben auch so ein High mit 45, 50, dann sind die Hoden so tendenziell am größten. Und dann fangen die an zu so ein bisschen kleiner zu werden. Dann werden die ein bisschen weicher und nicht mehr so prall. Das hat damit zu tun, die bestehen aus drei verschiedenen Zelltypen. Gibt es einmal in den Samenkanälchen die Epithelzellen, aus denen die Spermien hervorgehen. Dann gibt es Zellen, die heißen Sertoli-Zellen, die sind für die Ernährung der anderen Zellen zuständig. Und dann gibt es noch die sogenannten Leydig-Zellen, die produzieren das Testosteron. Und alle drei dieser Zelltypen gehen tendenziell so ein bisschen zurück ab mit 45, 50. Ne? Und ja, dadurch kommt es halt auch zu einer gewissen Größenabnahme der Hoden.
Und dann wird dir doch auch...
Gibt natürlich noch andere Faktoren. Ja, sag ruhig.
Schlaffer, ne? Wahrscheinlich, habe ich mal gehört.
Du meinst jetzt den Hodensack?
Ja, zum Beispiel, ja.
Wird auch, das ist aber ein anderes Phänomen, ne? Also, weil das ist ja praktisch die Außenhülle.
Ja.
Ja, die wird tendenziell auch so ein bisschen schlaffer, ne? Da wurde ich ja schon häufiger mit dem Spruch zitiert, sind die Glocken länger als das Seil, beginnt des Lebens zweiter Teil.
Sehr schön. Ich glaube, ihr seid, ihr Urologen seid total irre. Oh gut. Ja.
Das hat aber mehr mit dem Hodensack selber zu tun, mit der Elastizität der Fasern im Hodensack. Aber die Hoden selber, die können tatsächlich kleiner werden, weil die im Laufe des Lebens natürlich auch so ein paar Einflüssen ausgesetzt sind. Ne? Also klar, man verletzt sich vielleicht schon mal beim Sport oder ganz kleine Traumata, die man so im Alltag da erfährt. Manche machen Virusinfektionen durch, also nachgewiesen zum Beispiel Mumps kann die Hoden verkleinern, auch AIDS, also HIV. Andere Einflüsse wie Alkoholkonsum, die Leber oder Nieren schädigen können und die dann in der Folge auch das Hormonsystem beeinflussen und dann auch zu kleineren Hoden führen können. Medikamente, die... Ups, jetzt ist mir kurz mein AirPod rausgefallen. Ich muss mich mal eben sortieren.
Du musst dich mal eben bücken. Ja, der Urologe bückt sich mal eben kurz.
Das ist in meinem Alter gar nicht...
gar nicht mehr so.
Oh, jetzt war nochmal das Thema heute.
Ich dachte, du hast dich nur gebückt.
Ja, wie sieht das denn bei dir aus mit dem Bücken? Ich sehe ja immer nur auf Insta deine Handwerker-Stories. Bist du mal wieder auf dem Dach oder machst du hier was neu und eine Küche und da irgendwas? Dann denke ich immer, mein Gott, das ist ein echter
Handwerker. Ja, ich mache keinen Sport gerade im Moment.
Der kann noch alles und macht alles.
Ja, noch.
Ja, jetzt im Moment ja nicht. Jetzt machst du ja Podcast.
Ja. Wir haben uns jetzt gerade hier verdöselt. Wo waren wir denn stehen geblieben hier?
Bei den kleinen Hoden waren wir stehen geblieben. Da stellt sich natürlich die Frage jetzt mal so, wie groß sind die denn normalerweise? Und da würde man so sagen, ungefähr so wie eine Walnuss, ungefähr 30 Gramm, ja. Haben ungefähr ein Volumen so durchschnittlich oder also 20 bis 30 Gramm, eher tendenziell Richtung 20 Gramm, ungefähr ein Volumen so von 20 Kubik dementsprechend. Und nur wenn die unter 8 Kubik schrumpfen, dann wird es prinzipiell zu wenig für eine Spermien- und eine Testosteronproduktion. Also da gibt es auch eine ganz große Spannbreite. Da muss man also jetzt nicht in Panik verfallen. Das ist wie bei allem im Leben. Bei dem einen was größer, bei dem anderen was kleiner. Und da die Toleranz ist da sehr, sehr hoch. Und erst wenn die unter 8 Kubik beidseits sind, dann spricht man im Prinzip von einer Hodenatrophie, also einem zu kleinen Hoden. Ja. Kleine Story am Rande vielleicht, habe ich gelesen. Wusstest du, dass bei Haien der rechte Hoden erheblich größer ist als der linke?
Wenn ich jetzt Ja sagen würde, da würdest du mir das hier nicht glauben.
Ja, würde ich dich.
Deshalb, ich dir das ja, nicht ich weiß es, aber ich sage jetzt mal Nein, ja, weil das so unglaubwürdig rüberkommt. Aber ich weiß nicht mehr den Grund genau.
Ja, genau. Ich auch nicht.
Sehr schön.
Ja. Weißt du denn, wie wir die Hodengröße bestimmen, wir Urologen?
Jetzt ernsthaft?
Und? Ja, wir sind immer ernsthaft, oder nicht?
Wie die Hodengröße. Ja. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie groß der Hoden eines Patienten ist.
Genau, genau.
Tatsächlich habe ich selber da noch keine eigenen Erfahrungen gemacht. Das heißt, ja, sag mal.
Ja, überleg mal. Ja,
ich könnte mir jetzt mal vorstellen, verlässt dich auf dein gutes Gefühl und nimmst es in die Hand, oder du hast so kleine Becherchen, ähnlich wie so da, wo die Hühnereier drin sind, und dann hast du es in verschiedenen Größen und hältst die da drunter.
Richtig.
Ja?
Fast genau richtig, ja. Wir haben eine sogenannte Eierorgel. Das ist praktisch ein Rosenkranz, kann man sich das vorstellen, mit verschiedenen großen ovalen Kugeln dran. Und mit dem geht man einfach da so entlang und vergleicht das. Und dann steht da die Größe drauf auf diesen Holzkugeln. Das war früher, gebe ich zu, heutzutage messen wir es einfach mit dem Ultraschall. Ne? Hältst den Ultraschall drauf und dann markierst du Ober- und Unterpol und dann bemisst er dir einfach ellipsenmäßig die Größe. Aber früher haben wir die Eierorgel benutzt, genau.
Eierorgel, die heißt dann bestimmt auch Eierorgel, ne?
Ja, offiziell jetzt nicht. Ne? Das ist ja so wie der Mädchenfänger, den wir schon mal besprochen haben. Ja, ist der auch nicht.
Ja. Beschreib doch mal ganz also kurz.
Ich weiß nicht genau, wie das. Der heißt, ach doch, mir fällt's ein. Das heißt offiziell Orchidometer. Orchido, also ja. Orchi ist der Hoden. Orchidometer, Eierorgel.
Beschreib doch mal ganz kurz die Blicke deiner Patienten, wenn du mit der Eierorgel ankommst.
Ich habe die ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr verwendet, sondern wie gesagt, wir haben jetzt gute Ultraschallgeräte, die das ausmessen können. Ne? Aber vor der Zeit, wo es halt die Schallköpfe speziell für den Hoden routinemäßig gab, da hat man halt diese Eierorgel verwendet. Ja, ist aber auch nicht so wichtig, ist nur am Rande erwähnt.
Ja, aber wenn man, es gibt doch bestimmt auch Patienten, die man überhaupt nicht leiden kann. Also wenn ich jetzt Arzt wäre. Aber das ist doch
keine Strafe mit der Eierorgel, oder?
Ja, aber einfach nur... Das ist doch furchtbar, also ich könnte mir vorstellen, da kommt der Arzt mit so einer Eierorgel, machen Sie sich mal vor, ich will jetzt, sondern musst du da von einem Dings ins andere hüpfen und dann hoffen, dass es, also.
Nein, du bist immer noch falsch, du bist immer noch bei deinen Messbechern, wo man die Hoden reinlegt. Nein, wir fassen einfach den Hoden an und tun vergleichend diese Holzkugel daneben.
Ach so, okay.
Ich hab gedacht, das ist einfach nur ein Vergleich, der...
Das wäre so ein Förmchen, da legt man die dann da rein. Und jedes Förmchen hat eine unterschiedliche Größe.
So ein Abdruck wie beim Zahnarzt.
Nee, man hat so wie beim da, wo die Hühnereier drin sind und nur unterschiedliche Größen, dann legt man die da so rein und sagt, passt immer noch nicht.
Gut, das wäre tatsächlich so ein bisschen entwürdigend, das gebe ich zu. Okay, ja. Aber sowas machen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja niemanden bestrafen.
Ne? Nein, absolut nicht. Nein. Ihr seid nämlich seriöse Ärzte, wie ich hier mittlerweile festgestellt habe in 15 Folgen. So, nächste Frage
absolut,
von mir.
Absolut.
Was ist hier mit der Behaarung? Das ist ja auch gerade für die modebewussten Menschen ein großes Thema. Wie sieht das denn später mal aus?
Wieso später mal?
Also für die Leute, die jetzt 20 sind, meine ich.
Ach so, für die sieht es später mal so aus, dass tendenziell die Haare auf dem Kopf so ein bisschen weniger werden. Mhm. Und die Körperbehaarung, das ist erstaunlich, die nimmt bis zum 50., oft sogar bis zum 60. Lebensjahr immer weiter zu. Ja, wir kennen das ja so ein bisschen, dass Haare an den Stellen, wo wir sie gar nicht so gerne haben, zunehmen. Das ist also nicht nur Bart- und Brustbehaarung, sondern ist also auch Schambehaarung und Bauchbehaarung, aber auch am After, unter den Achseln, Rücken, ja, aus der Nase, aus den Ohren, ja, an den Extremitäten. Also die Körperbehaarung nimmt tendenziell beim Mann eher zu. Das hat den Grund, dass das sogenannte, also das Pflaumhaare, sogenannte Vellushaare, geschlechtsspezifisch umgewandelt werden in eine andere Haarform, die heißen dann Terminalhaare. Und die sind einfach borstiger und dicker und das tritt beim Mann halt mit, und die sind auch androgensensibel, also ist die sogenannte androgene Behaarung. Und die nimmt halt im Laufe des Lebens tendenziell eher zu bis zum 50., 60. Lebensjahr. Und dann nimmt die aber eher wieder ab. Mhm. Dann wird sie wieder so ein bisschen weniger. Ne? Und die, ja, und die, der Grund, dass Körperhaar anders reagiert als Kopfhaar, hat damit zu tun, dass Körperhaar anders auf diese Androgene, also Testosteron letztlich, auf die männlichen Hormone reagiert als Kopfhaar. Ja, weil Kopfhaar ist das die Haarwurzel empfindlicher und die geht dann eher kaputt und das Haar fällt aus. Und beim Körperhaar wächst das Haar und nutzt seine Androgensensibilität dann zum Wachstum und nicht zum Ausfallen. Ja. Mhm. Ja.
Das habe ich, habe auch ein wunderbares Erlebnis beim Friseur gehabt. Man rechnet da ja irgendwann auch nicht mit, dass dann irgendwann einer gefragt, soll ich Ihnen die Ohren auch noch schneiden? Ich so, was? Also ja, die Haare in den Ohren. Und dann merkt man so, mhm, oh Gott, es wächst an Stellen, ja,
die da. Genau, das, also ich auch als meine Friseurin zum ersten Mal mit so einem ja, so einen kleinen, das hast du bestimmt in deinem Handwerkerkasten.
So ein kleiner,
ja, Sachen, ja, genau. Ja, genau. Also jetzt geht die mit so einem Zahnarztbohrer da in meine Ohren rein und ja. Ja. Nase habe ich noch keinen reingelassen bis jetzt.
Nee, aber Augenbrauen, es wächst auch überdurchschnittlich schnell.
Habe ich keine. Augenbrauen habe ich keine. Ich habe eine Alopezie der Augenbrauen. Ich besitze keine Augenbrauen. Ich finde die auch unnötig, ehrlich gesagt. Also, wozu? Also.
Ja, das stimmt.
Es wird, damit einem der Schweiß nicht in. Jetzt läuft mir gerade der Schweiß in die Stirn. Das könnte ich sie gebrauchen. Aber sonst prinzipiell vermisse ich die nicht. Nee. Sagen immer so, viele Leute sagen, du hast ja gar keine Augenbrauen. Also, ich vermisse die auch nicht. Also,
tja,
können wir welche hinmalen oder implantieren lassen, aber ne, hab ich nicht.
Kommen wir doch mal zu dem Zweitwichtigsten, nachdem wir das mit der Länge geklärt haben. Also eigentlich ist es jetzt, das wichtigste Thema doch. Was ist denn mit der Sexualfunktion im Alter? Geht das noch? Geht das für alle noch? Wie lange geht es noch? Ab wann muss ich mir Sorgen machen? Wie kann ich vorbeugen? Das sind ja alles Fragen, die unsere Hörer beschäftigen.
Mhm. Ja. Absolut, absolut. Wir hatten ja schon mal am Anfang, glaube ich, ne, haben wir schon mal ausführlich über die Sexualfunktion gesprochen. Ich kann das ja nochmal kurz referieren, dass also 90% der Männer, die in einer Partnerschaft leben, in der Altersgruppe zwischen 50 und 60 noch sexuell aktiv sind. Also 90%, ja. Mhm. Jetzt gehen wir einfach weiter kontinuierlich und dann landen wir bei den 80-Jährigen, dann sind es noch immerhin noch 30%. Ja? Mhm. Und wir hatten auch schon gesagt, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs variiert in allen Altersgruppen sehr stark. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell mit dem Alter abnimmt. Aber was halt dazu kommt, ist die nachlassende Erektion. Die hat schon mit Anfang 50 jeder fünfte Mann, ja, und mit über 70 jeder zweite. Also das ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen, dass einfach die Stärke der Erektion durch die schon vielfach diskutierten Risikofaktoren, Hormonumstellung, Durchblutungsstörung, insbesondere Rauchen, Diabetiker, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, das sind ja Volkskrankheiten und die treffen dementsprechend auch sehr, sehr viele Leute. Und ja, Sexualfunktion nimmt dann dementsprechend auch ab. Interessant ist auch, viele berichten darüber, dass die Erektion langsamer kommt, dass mehr Stimulation notwendig ist, dass die Empfindlichkeit reduziert ist, dass die Erektion dann auch schneller wieder weggeht, dass zum Beispiel die Zeit zwischen zwei Samenergüssen, also es gibt ja auch vielleicht Männer, die dann mehrfach Geschlechtsverkehr haben, da die sogenannte Refraktärzeit, also die Zeit, wo man nicht für eine neue Erektion empfänglich ist, dass das deutlich länger wird und dass auch das Ejakulat weniger wird. Also sowohl weniger von dieser Präejakulat, wo wir mal drüber gesprochen haben, als auch die Flüssigkeit beim Orgasmus möglicherweise mit weniger Druck ausgestoßen wird. Also da gibt es schon eine Vielzahl von Funktionen, die mit dem Alter sich verändern können. Ich kann jetzt immer nur aus meiner eigenen Praxis berichten, was Leute so berichten. Ich habe dazu keine wirklich fundierten wissenschaftlichen Daten. Deshalb müssen wir das auch wieder so ein bisschen, sagen wir mal, im Anekdotenhaften lassen an der Stelle.
Haben die denn...
Aber du bist zufrieden mit der Perspektive? Nein.
Naja, ist ja immer die Frage so, wenn das nun mal so ist, die Frage ist ja, was kann man dagegen machen oder muss man was dagegen machen, wenn man, oder so, das sind ja so, kann man was tun, ne?
Genau, wenn man also so ein bisschen sich schon mal mit dem Alterungsprozess anfreundet, ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man also Alter auch was etwas Physiologisches
Normales
ansieht.
Ich arbeite gerade dran.
Ja, das nennt man dann Midlife-Crisis, ne? Dieses Arbeiten.
Und nicht zum Ergebnis kommen.
Ja, da müssen wir nochmal eine philosophische Folge machen. Das machen wir auch irgendwann mal.
Okay. Ja,
genau, aber diese Einsicht, dass man nicht alle Prozesse aufhalten kann im Körper, die ist auch schon mal ganz gesund eigentlich. Aber klar, da gilt auch wieder nicht rauchen, gesund leben, gesund ernähren. Und dann kann man da schon so ein bisschen gegen arbeiten. Genau.
So, ab wann werde ich unfruchtbar?
So. Gar nicht.
Wie? Das ist ja eine richtig gute positive Nachricht.
Ja, Moment, die Einschränkungen kommen ja jetzt hinterher, weil kennst du nicht den Ecclestone hier von Formel 1?
Natürlich.
Hast du das gelesen?
Ja.
Ja, 89, der Bursche, ne?
Mit 89 ist er noch
Papa. Der wird jetzt Vater, oder?
Achso, das habe ich nicht gelesen.
Ja. Also ich meine, man hat ja schon gedacht, Franz Beckenbauer mit 58 oder Niki Lauda, ne, die hätten schon irgendwie gut nachgelegt, aber 89, ja, die älteste Tochter von ihm ist 65.
Puh, ich erspare
mir jetzt. Das heißt, die 65-Jährige kriegt jetzt ein kleines Geschwisterchen.
Oh Gott, im Himmel.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja, wenn du so siehst, ja, du hast absolut recht. 89. Das heißt ja, also mit 89 ist noch lange nicht Schluss. Der hat es noch sexuell drauf. Der hat noch Lust. Er kann noch.
Ja, erstens gehört dazu den 30%, die noch aktiv sind. Genau. Oder 20% vielleicht mit 90. Dann, ich sag jetzt mal 90. Und er ist noch fruchtbar. Das ist erstaunlich. Ne? Aber ich muss jetzt direkt mal eine gute Portion Wasser in den Wein gießen. Da gibt es eine relativ aktuelle Studie aus der Stanford Universität in Palo Alto. Die haben nämlich ganz, ganz viele Geburten mal nachverfolgt, und zwar 40 Millionen Geburten, und haben das Alter der Väter verglichen dann mit mehreren Faktoren, also zum Beispiel dem Gewicht der Kinder bei Geburt, dem Zeitpunkt der Geburt, also waren die zu früh oder am Termin, und auch mit dann auftretenden Krankheiten, die dann möglicherweise häufiger sein können. Und da kam schon heraus, dass ältere Väter, also dass das Risiko einer Frühgeburt beispielsweise um 14% erhöht wird, wenn der Vater älter als 45 Jahre ist. Und dass auch das Risiko für ein geringeres Geburtsgewicht dann auch erhöht ist an der Stelle. Mhm. Und dadurch, dass natürlich auch mit dem Alter genetische Prozesse anders verlaufen. Also man hat mehr DNA-Defekte. Das heißt, zum normalen Alterungsprozess gehört dazu, dass DNA-Defekte zunehmen und die Reparaturmöglichkeiten, die der Körper hat, tendenziell abnehmen. Und so, also wie soll man das sagen? Also dass Kopierfehler praktisch auftreten, die dann in den Spermien auftreten können. Und das ist meistens nicht funktionsrelevant. Das sind also dann nur so kleine Mutationen. Oder sie sind so stark, diese Mutationen, dass es gar nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Ja, dass man also tatsächlich unfruchtbar ist. Aber es wurde bislang für 15 Krankheiten ein Zusammenhang nachgewiesen. Also zwischen väterlichem Alter und statistischer Häufigkeit von auftretenden Krankheiten. Am bekanntesten sind da zum Beispiel Kleinwuchs und Bluterkrankheit. Treten also häufiger auf, je älter der Vater ist. Ja?
Und wenn wir jetzt überlegen, Bernie Ecclestone mit 89, der ja, glaube ich, auch nur 1,30 ist, ist das dann die Chance nochmal.
Ja, da ist die Chance, dass da ein ganz kleiner Bluter rauskommt, ist da ziemlich hoch. Ich habe das jetzt gar nicht mehr verfolgt. Das muss jetzt auch langsam kommen, das Kind, oder?
Ich habe das, es ist an mir total vorbeigegangen.
Oder ist das in,
Ich im Gegensatz zu dir lese ich ja die Frauenzeitschriften nicht.
Auch. Boulevard muss auch sein. Nee, ich muss mal nachgucken, ob das schon, oder vielleicht können die Hörer das auch für uns erledigen. Einfach mal gucken, was mit Bernie Ecclestones Kind wird. Spannend. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass das gesund wird und all den Geschwistern auch. Mhm. Die sind jetzt zwischen 31 und 65, habe ich gelesen. Ja, das wird eine gesunde, große Familie.
Also das heißt, im Alter kann man das so sagen, dass das Sperma dann schlechter wird oder die Qualität nicht mehr so gut ist?
Ja, so kann man es, glaube ich, tatsächlich dann auf den Punkt bringen. Also es gibt da genetische Veränderungen, aber es gibt auch epigenetische Veränderungen. Das ist auch nochmal ein Thema, da müssen wir nochmal in die Tiefe gehen. Epigenetik heißt also, dass praktisch die Spermien beim Durchlaufen ihres Reifungsprozesses und im Nebenhoden dann noch von anderen Einflüssen wiederum verändert werden. Das nennt man dann Epigenetik. Und diese Einflüsse können tatsächlich auch auf das Genmaterial Einfluss nehmen. Also es ist nicht so, dass die einfach geformt werden, die Spermien, da sind Gene drin, die sind gesund oder krank, sondern beim Durchlaufen des Nebenhodens wirken auch nochmal epigenetische Faktoren praktisch darauf ein, die dann auch auf das Genmaterial Einfluss haben können. Das ist nochmal. Ja, aber wenn die natürlich schon mit einer schlechteren Qualität im Hoden starten und dann kommen noch die epigenetischen, die Umwelteinflüsse und solche Sachen dazu, hat man mit hohem Alter schon eine schlechtere Spermaqualität, was ja jetzt offenbar in dieser Studie auch mit höherer Frühgeburtlichkeit, geringem Geburtsgewicht und so weiter und vermehrtem Auftreten dieser Krankheiten auch bewiesen ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bernie Ecclestone völlig egal ist.
Absolut. Warum auch nicht? Also, ne, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also ich finde, man sollte jetzt nicht seine Lebensplanung nur an diesen Daten ausrichten, sondern die Risiken sind immer noch relativ niedrig und bei der Frau sind die Risiken ab 40 ja deutlich höher. Also wenn man einen Kinderwunsch hat, warum denn nicht? Mhm. Ne? Und die Natur, die kriegt das auch schon ganz gut hin. Also dass also tatsächlich dann, wenn die Spermien gar nicht gut sind, dass dann auch keine Schwangerschaft resultiert. Mhm.
Es war eine schöne Folge, die aber noch nicht zu Ende
Moment,
ist.
Moment, Kollege.
Was denn? Wir müssen die Quizfrage noch auflösen. Da habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen hier, ne? Das war der, ne?
Nee, aber du hättest die vergessen.
Und nee. Ich habe sie hier vor mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die erste Quizfrage ist, die ich bis auf eine Nachkommastelle, auf zwei Nachkommastellen richtig beantwortet habe. Wie viel verbrauchte oder beschädigte Zellen stößt der Körper jeden Tag ab? Meine richtige Antwort war 5 Millionen. Und jetzt kommst du.
Hast du jetzt schnell parallel gegoogelt oder was? Nein, es sind 10 Milliarden.
Oh. 10 Milliarden, okay.
Ja, wobei das jetzt in den Zeiten, wo wir jetzt mit der finanziellen Bazooka auf Corona schießen, ist ja fast eine Milliarde, ist ja wie eine Million heutzutage, oder? Hm. Also 10 Milliarden. Schocken solche Zahlen ja jetzt nicht mehr.
Wieso habe ich denn da, ja, wieso liege ich denn da so falsch?
Nee, ich finde das nicht so falsch, weil du hast ja schon in eine Kategorie, in eine Größenordnung gegriffen. Das ist so praktisch wie zu D-Mark-Zeiten. Ne? Also deine 5 Millionen aus den 70ern sind die heutigen 10 Milliarden. So, ne? Okay. Also ein bisschen gedankliche Inflation, würde ich mal sagen. Rechnen wir da drauf. Insofern finde ich, liegst du da nicht so schlecht.
Chris, es war
also,
mir...
Ja. 10 Milliarden. Ich hab nur das Gefühl, bei mir kommen da aber jeden Tag 20 Milliarden Fettzellen damit dazu. Oder irgendwie, anstatt der 10 Milliarden, die dann weggehen.
Das heißt, man kann sich die Zellen auch wieder anfressen, ne? Jeden Tag. Um ein Vielfaches.
Genau, man bildet jeden Tag auch wieder neue, ne?
Ich hab hier Chips liegen. Ja. So viel dazu. Du sagst ja, gesund soll man sein. Chris, war mir eine Ehre. Jo. Eine schöne Folge. Die werde ich mir gleich nochmal anhören.
Ich mache meinen Ventilator wieder an und genau.
Und denk nochmal an den Eierkühler, dass wir vielleicht da nochmal den Markt angreifen und das etwas Besonderes.
Das entwickeln wir weiter.
Dass man sich schön im Sommer...
Der Klimawandel Klimawandel spielt uns da in die Karten.
Ja, dass man sich schön das Gemächt kühlen aber kann.
Das muss unter uns bleiben. Das muss unter uns bleiben, sonst klaut uns einer die Idee.
Ja. Tschüss, und Chris.
Ja, was? Jochen, ich wünsche dir einen Moment. Ich wünsche dir alles Gute für die Darmspiegelung und die Magenspiegelung.
Ja, das wird ein Spaß.
Toi, toi, toi.
Ich berichte.